Hallo und willkommen bei A-Frame. Mein Name ist Michael Zillewagen. Zusammen mit Alexandra Schalaudek und Peter Rochel spreche ich hier für dich mit vielen interessanten Menschen, die sich rund um den Surfsport tummeln. Eine neue Episode A-Frame Podcast, heute mit einem Gast aus der Nähe von Kassel, nämlich dem Michael Böttner. Hallihallo, Michael.
Ja, servus, Micha. Schön, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank.
Sehr gerne. Namensvetter Michael und ich haben uns kennengelernt schon vor geraumer Zeit in Frankreich, weil der Michael nämlich in Frankreich arbeitet, meistens, glaube ich zumindest, bei der Firma Wave Tours. Was machst du da?
Im Moment mache ich das Personal. Bin da als Personalreferent eingestellt. Tatsächlich früher fast die ganze Zeit in Frankreich gearbeitet. Mittlerweile mache ich das nicht mehr, also nicht mehr so häufig. Bin immer noch gerne hin und wieder in Frankreich. Bin aber vor, glaube ich, 3 Jahren habe ich das aufgegeben, die ganze Saison in Frankreich zu sein, weil ich damals ja, meine liebe Freundin kennengelernt habe und mich dann entschieden habe, doch lieber mehr Zeit mit ihr zu verbringen. Und dementsprechend jetzt eben aus der Nähe von Kassel raus das Personal für die Wave Tours leite oder mache, manage.
Das heißt, du bist auch schon älter. Wie alt bist du denn, wenn ich fragen darf?
39.
39 Jahre.
Werde ich dieses Jahr. Werde ich 38, bin ich.
Super. Ja, wenn man schon nicht mehr genau sein Alter weiß, dann ist man auf jeden Fall schon, darf man schon als älter bezeichnet werden, würde ich sagen.
Ja, das ist bitter, ne? Dann, wenn man dann schon überlegen muss.
Ja, und, sag mal, dann hast du also davor sehr viele Jahre die ganze Saison in Frankreich verbracht. Sehe ich das richtig?
Ganz genau. Ich habe auch schon ewig her, glaube ich, 2012 die erste Saison in Frankreich, also die erste komplette Saison in Frankreich verbracht, habe damals das 24 Plus Camp von uns geleitet und da bin ich eigentlich zugekommen wie die Jungfrau zum Kind, kannte wen, der wen kannte und dann, ich hatte gerade in Österreich der Wintersaison gearbeitet und dann war ich auf dem Ausbildungsseminar in Deutschland und bin dann auch direkt, glaube ich, einen Monat später schon nach Frankreich gegangen. Und habe dann, ja, ab da eigentlich 7-8 Jahre lang den ganzen Sommer, 6-7 Monate immer in Frankreich verbracht.
Das ist ja sensationell, dass du noch gesund und munter bist, weil so ein Campleben die ganze Saison ist durchaus ja aufregend. Ne? Die Gäste sind meistens so eine Woche da oder maximal 2 und dann ist samstags wieder Switch, so wie ich das immer mitkriege.
Genau, auf jeden Fall. Also die meisten von unseren Gästen sind eine Woche da. Und das ist tatsächlich, ja, wie du schon sagst, das ist auf jeden Fall schon anstrengend. Es ist auch eine emotionale Achterbahnfahrt die ganze Saison über. Gerade auch mit diesen vielen neuen Leuten, die man jede Woche kennenlernt. Wenn man sich an die Leute gewöhnt hat, dann reisen sie halt wieder ab und dann muss man sich wieder auf die neuen einlassen. Generell ist so eine Saison auf jeden Fall anstrengend und aber halt auch voll aufregend. Auch immer viel Spaß gemacht. Das war jetzt nicht so, dass ich irgendwann gesagt habe, das nervt mich oder ich habe keinen Bock mehr drauf, aber irgendwann ist halt mal der Zeitpunkt gekommen, wo man dann weiterziehen muss, aber die Saisons haben auf jeden Fall immer viel Spaß gemacht, aber man war schon am Ende der Saison auch irgendwann froh, dass dann die Zeit rum war, weil man einfach auch diese 24 Stunden Bereitschaft und es kann immer was passieren, es ist immer Action, ist auch immer viel Spaß und Gelächter, aber natürlich auch gibt es immer wieder Probleme. Aber das, klar, das zerrt dann schon auch an einem.
Ja, auf jeden Fall. In jungen Jahren kann man das ja auch mitmachen. Irgendwann muss man auch diszipliniert werden, weil die kommen da alle hin, um Urlaub zu machen. Sind junge Menschen, die feiern, die gehen abends ein Bier trinken, womöglich 2 oder mehrere. Und da wird man dann ja auch oft angehalten, mitzugehen. Ich habe das ja jetzt in meinem Leben oft genug mitgekriegt. Glaube ich, dass das ein ganz normaler Schritt ist, dass man dann irgendwie nach so einem knappen Dreivierteljahrzehnt sagt, jo, dann mache ich jetzt mal ein bisschen langsamer und teile mir die Arbeit einigermaßen auf und mache das dann von zu Hause in Deutschland und dann wieder in Frankreich auch. Geht es dir auch so, dass seitdem du jetzt nicht mehr die ganze Zeit da bist am Meer, dass du es wieder mehr schätzen lernst, wenn du über die Düne pilgerst und das Meer siehst? Oder ist es für dich immer noch so in Fleisch und Blut übergegangen und nichts mehr, ich sag jetzt mal, groß Besonderes, weil du es so oft schon hattest?
Ach doch, ich würde schon sagen, dass es was Besonderes ist. Ich würde sogar eher die andere Richtung einschlagen. Ich habe das eigentlich nie so als ganz normal empfunden. Also klar, während der Saison, wenn viel Action ist, dann sagt man jetzt nicht jeden Tag, wenn man morgens aufsteht, ach Gott sei Dank, dass ich hinter der Düne aufwache. Aber ich hatte trotzdem immer irgendwie so ein bisschen fasziniert, auch wieder ans Meer zu kommen oder an den Strand zu gehen. Und ich habe auch oft einfach mir gedacht, wie cool es ist, dass man einfach da sein kann und das so erleben kann einfach. Das ist aber heute genauso. Klar, wenn man jetzt nach langer Zeit dann wieder hinkommt und einfach weiß, dass die Zeit limitiert ist, dass man nur eine Woche oder zwei Wochen da ist, dann nimmt man das sicher vielleicht nochmal ein bisschen anders wahr. Auch was jetzt die Surf-Sessions angeht, ne, da sagt man vielleicht eher mal, ach komm, stürz dich mal rein, auch wenn es jetzt nicht so gut ist. Wohingegen, wenn man da 7 Monate vor Ort ist, dann hat man da vielleicht schon ein bisschen höhere Ansprüche und sagt sich eher mal, ach komm, lass andere gehen. Aber prinzipiell, glaube ich, hatte ich eigentlich immer ja schon im Kopf, dass das was Feines ist und dass ich mich da auch an dem Anblick am Meer erfreuen kann und das auch zu schätzen wusste, dass man halt einfach nur aus seinem Karawan rausschlappen musste und innerhalb von 2 Minuten eben auf den Atlantik gucken kann.
Ja, ja, traumhaft, wenn es dann auch noch so schönes Wetter hat, wie es da ja sehr oft der Fall ist. Sag mal, lass uns aber noch ein Stück zurückgehen. Du bist in Deutschland aufgewachsen, nehme ich an. Hast eine Schule gemacht, danach eine Ausbildung oder wie ist das passiert bis zu dem Moment, als du dann zufällig da reingerutscht bist?
Ja, ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen, genau, habe Schule gemacht und bin dann an die Uni gegangen, studiert und im Rahmen des Studiums habe ich ein Auslandssemester auf Gran Canaria gemacht und bin da dann auch zum Surfen gekommen. Also ich habe da nicht weit vom Strand entfernt gewohnt und klar wollte man das mal ausprobieren. Ich habe halt auch Sportwissenschaft studiert. Wir hatten dann auch an der Uni mal so einen eintägigen Kurs von einem Kommilitonen, der das organisiert hatte. Und ja, da bin ich halt zum Surfen gekommen. Und ich weiß gar nicht mehr, da war ich mit Kumpels irgendwann mal in Frankreich im Urlaub. Und ein anderer Bekannter von mir hatte bei einem anderen Surfcamp gearbeitet und gefragt, ob irgendjemand noch da bleiben möchte zum Abbau. Und dann hatte ich mir gedacht, naja gut, damals hatte man als Student ja noch länger Semesterferien, als es heute der Fall ist. Ja klar, warum nicht? Wenn nach so 2 Wochen hat man Lust auf mehr gekriegt und dann bin ich halt noch ein bisschen unten geblieben und habe dann da im Camp dann noch am Ende der Saison ein bisschen geholfen. Und genau so bin ich dann da reingerutscht.
Das heißt, du hast nach dem Studium direkt dort angefangen oder hattest du noch einen anderen Job dazwischen?
Ich habe tatsächlich schon während dem Studium da angefangen. Also ich hatte 2 Jahre noch bei einem anderen Veranstalter für so ein paar Wochen mal gearbeitet während der Sommersaison. Und dann bin ich tatsächlich nach dem Studium, war ich noch mal eine Runde reisen. Und dann habe ich einen Promo-Job im Winter gemacht und dann bin ich direkt ins Surfcamp gerutscht. Ich hatte mir damals gedacht, nach dem Studium 2 Jahre will ich mal ein bisschen rumgucken, ein paar Praktikas machen oder mal in Jobs reinschnüffeln und mal schauen, was mir so gefällt. Und tatsächlich bin ich dann in der 2. Saison wieder ins Surfcamp gegangen, nach Frankreich. Und am Ende der Saison hatte mir der Jens dann damals angeboten, mir einen festen Vertrag zu geben. Und dann hatte ich klar so gedacht, naja, jetzt sind die 2 Jahre rum, wo du mal schnüffeln wolltest. Natürlich hatte ich dann auch nach dem Studium eigentlich gedacht, so ne, gehst du in eine große Firma oder was weiß ich was. Aber es hat mir halt einfach Spaß gemacht und hat sich zu der Zeit einfach auch richtig angefühlt, das weiterzumachen, weil ich mir eigentlich auch vorgenommen hatte, dass ich mir was suchen wollte, was mir Spaß macht. Und dann habe ich einfach ja gesagt und bin dann nach Hamburg im Winter und habe da dann mitgearbeitet und genau, dann dabei geblieben.
Genau, dazu muss man sagen, A, mit Jens meint Michael Jens Höper, der Geschäftsführer von Wave Tours und die Firmenzentrale von Wave Tours ist in Hamburg. Deswegen hast du da in Hamburg gearbeitet, nur für unsere Hörerinnen und Hörer als Hintergrundinformation. Sag mal, das heißt, im Sommer, die Saison über, arbeitest du mehr oder minder Vollzeit, nehme ich an. Und was ist außerhalb der Saison? Hast du da so, ist es so ein Halbtagesdeal dann oder ist es auch Vollzeit?
Nee, das ist tatsächlich auch Vollzeit. Also kann man sich vielleicht gar nicht so vorstellen, dass es so viel Arbeit letztendlich ist. Aber also sowohl während der Zeit, als ich noch in Frankreich gearbeitet habe, als auch jetzt, bin ich im Sommer wie im Winter beschäftigt. Eigentlich ganz normaler 40-Stunden-Job, wenn man es so will. Klar, gerade früher, als ich noch in den Camps war, dadurch, dass wir da auch eine 7-Tage-Woche hatten und so, bin ich da meistens nach der Saison noch irgendwie ein paar Monate verreisen gewesen und habe dann erst wieder angefangen zu arbeiten. Jetzt ist es tatsächlich so, dass während der Saison der Arbeitsaufwand für mich klar ein bisschen höher ist, aber nicht mehr ganz so schlimm, weil vieles von meiner Arbeit natürlich auch vor der Saison stattfindet. Aber im Winter gibt es halt auch viel zu tun. Also im Herbst ist natürlich Aufarbeitung von der alten Saison angesagt. Und dann ist so der Dezember über, würde ich mal sagen, Dezember, Januar, so Transitzeit, wo man dann die alten Sachen noch abarbeitet und die neue Saison schon vorbereitet. Wir haben ja sehr viel Personal, auch im Sommer bis zu 200 Leute bei uns arbeiten. Da hängt dann schon einiges dran, einfach was die Nach- und Vorbereitung angeht. Und es gibt natürlich auch immer überall noch ein paar andere Sachen zu tun. Also dadurch, dass ich ja auch schon lange dabei bin und auch in den Camps gearbeitet habe, ich habe ja auch eine Zeit lang Destinationsleitung in Frankreich gemacht, bin ich mit Jens natürlich auch in vielerlei anderen Sachen im Austausch und wir planen dann Sachen. Und da gibt's schon einiges zu tun. Das ist nicht vorbei mit dem letzten Hering, den man aus der Erde zieht, wenn man dann Frankreich verlässt. Also da gibt es auf jeden Fall noch viel zu tun, was die Kommunikation mit dem Team angeht oder mit Leistungsträgern und so. Genau. Und wir wollen natürlich auch immer den Winter nutzen, um Feedback zu sammeln, Sachen zu verbessern oder zu verändern. Das verschlingt eigentlich auch ziemlich viel Zeit.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, 200 Leute plus minus ist ja auch kein Pappenstiel, die zu handeln. Zumal ja auch in so Camps meiner Erfahrung nach immer ziemlich viele Leute arbeiten, die dann mal so 2-3 Jahre, lass es so sein, irgendwie dabei sind und dann was anderes vielleicht machen. Das heißt, da ist ja auch ein relativ hoher Austausch. Wie viele Leute sind denn bei euch so Pi mal Daumen gefühlt von dir, wenn also dauerhaft dabei und wie viele Leute kommen jedes Jahr neu?
Ich würde mal sagen, also wirklich dauerhaft dabei ist tatsächlich nur eine Handvoll. Also es gibt Leute, die größtenteils natürlich Surflehrer oder manchmal auch Köche, die das wirklich als ihren festen Job haben und dann wirklich jedes Jahr, auch schon seitdem ich dabei bin, also seit den letzten 10 Jahren irgendwie dabei sind, immer wieder kommen und dann mit denen arbeiten wir natürlich dann auch gern zusammen, weil das einfach ja auch letztendlich ein bisschen die Basis für das Ganze ist, also sowohl was die Camps angeht, als auch die Teamstruktur, weil die natürlich auch dieses gesammelte Wissen immer mittragen. Ich würde sagen, jedes Jahr haben wir vielleicht ein Drittel an Personal, was wiederkommt. Manchmal, wenn wir ein gutes Jahr haben, vielleicht sogar die Hälfte. Und die Hälfte bis 2/3 müssen wir immer wieder neu besorgen, weil natürlich die Leute nach, wie du schon richtig gesagt hast, so 2-3 Jahren spätestens meistens ausfallen. Also es gibt natürlich auch Leute, die das länger machen, aber der Großteil ist 2 Saisons oder so dabei, 2-3 Saisons, dann haben die halt einen festen Job, sind fertig mit dem Studium, kein Bock mehr, gibt es diverse Gründe, warum die dann eben nicht mehr zur Verfügung stehen. Und da müssen wir halt neue Leute suchen. Also es kommt auch vor, dass Mitarbeiter einfach eine Pause machen und sich nach 2-3 Jahren wieder melden und sagen, hier, ich habe mal wieder Zeit, ich habe auch wieder Bock, kannst mich mal wieder einplanen. Aber letztendlich sind es schon meistens so 60% vom Personal, was man neu finden und neu einarbeiten muss.
Und du sprichst dann mit denen quasi die Aufgaben durch, also wenn die sich bewerben oder ihr die rekrutiert bekommt oder wie auch immer, dann melden die sich bei dir und du findest mit denen zusammen dann ihren Job für dieses Jahr oder für die kommende Zeit oder wissen die schon ganz genau, ich will übrigens Küchenhilfe werden, Koch oder Surflehrer oder Assistent etc. pp.?
Nee, das wissen die meistens noch überhaupt gar nicht. Also es gibt natürlich Leute, die das schon ganz genau wissen, aber viele Leute kommen halt einfach und sagen, boah, Surfcamp cool, da habe ich mal Bock drauf, waren Gast bei uns, haben das mal gehört und wollen in irgendeiner Form einfach dabei sein. Wir sind jetzt auch gerade in der Phase, wo wir halt die Bewerbungen durchgehen und dann laden wir alle Bewerber einfach zu einem Informationsgespräch ein. Das wird nicht unter vier Augen stattfinden, das machen wir in einer größeren Gruppe, wo wir einfach ein bisschen mal Wavetools präsentieren, die Jobs, Aufgabenbereiche und so darstellen und den Leuten helfen, rauszufinden, was für sie das Beste ist. Dann kriegen wir natürlich auch einen Eindruck von unseren Bewerbern und helfen dann natürlich auch irgendwie den besten Job zu finden. Ich meine, nach so vielen Jahren hat man da natürlich auch irgendwie schon ein bisschen ein Auge für, was wohin oder wer wohin passen könnte. Und dementsprechend genau ist das einfach dann so eine gemeinsame Suche nach der besten Option. Ist natürlich auch immer eine Zeitfrage, klar. Wir haben ja auch das alte Team, was wieder arbeiten will. Und da gibt es natürlich auch aufgrund von Uni und so Zeiten, wo einfach mehr Leute zur Verfügung stehen als anderen Zeiten. Das bedingt das natürlich auch. Aber das ist letztendlich tatsächlich ein gemeinsamer Prozess, wo man dann versucht herauszufinden, wo die einzelnen Bewerber und Bewerberinnen am besten hinpassen würden und was uns natürlich auch dann passt oder was wir brauchen. Und so dauert das meistens von Januar bis April, bis man dann so die neue Crew zusammen hat, die dann in die neue Saison startet.
Und das betrifft quasi alle Stationen, die ihr weltweit betreut oder hauptsächlich, was deinen Job betrifft, Frankreich?
Das ist hauptsächlich Frankreich. Also die meisten Camps, die wir über die Homepage vertreiben, sind halt Partnercamps von uns, die vor Ort eigentlich alles selber organisieren, auch das Personal. Gerade viele im europäischen Raum, Spanien, Portugal, arbeiten natürlich auch viel mit Locals zusammen und brauchen gar nicht so viel Personal, weil wir rekrutieren ja größtenteils aus dem deutschsprachigen Raum. Und jetzt in Ericeira zum Beispiel in unserem Haus, das ist so ein Mix, also unsere Campleiterin und der Headcoach vor Ort, die übernehmen das Personal auch zum Teil, da helfe ich halt so ein bisschen mit oder mit Boris in Langres, das ist auch ein Camp von uns, mit dem bin ich auch im Austausch, der kümmert sich zwar auch größtenteils selbst ums Personal, aber da helfen wir halt auch immer mal aus, sind im Austausch, schieben uns mal Bewerbungen zu, wenn er was braucht und gucken, dass wir uns da irgendwie ein bisschen helfen können. Frankreich planen wir das Personal von A bis Z selbst und genau, da müssen wir halt alles finden vom Koch über Surflehrer, Yogalehrerin und das ganze Betreuungsteam, was im Camp dann eben die Gäste beglückt und betreut.
Und in den letzten, sagen wir mal jetzt 10 Jahren, lassen wir diese unsägliche Pandemie mal außen vor, hat sich es eher verbessert, der Markt für potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Ist es gleich geblieben oder wird es immer schwieriger, Leute zu finden?
Es ist auf jeden Fall anders geworden, das kann man sagen. Ich würde nicht sagen, dass es schwieriger ist, Leute zu finden, aber ich habe das Gefühl, dass es schwieriger ist, Leute unter Dach und Fach zu bringen. Also tatsächlich ist so ein bisschen die Zuverlässigkeit ein bisschen zurückgegangen, würde ich mal behaupten. Wobei man auch tatsächlich sagen muss, dass auch der ganze Rekrutierungsprozess von unserer Seite ein bisschen schwieriger und aufwendiger geworden ist. Was vielleicht dann auch irgendwie manche Leute irgendwie vielleicht abschreckt. Früher war es tatsächlich ja so, dass man, wie es bei mir halt war, ich habe auf dem Campingplatz gesessen und gefrühstückt, da kam ein Kumpel an, hat gemeint, er hast du Bock, im Surfcamp zu helfen. Und dann habe ich halt eine Woche später da gearbeitet. Heutzutage, klar, also wir verlangen da irgendwie schon auch ein bisschen mehr von unseren Bewerbern, weil wir eben auch denken, dass wenn wir am Anfang gut auswählen und ein gutes Team vor Ort haben, dann haben wir halt auch größere Chancen, eine bessere Saison zu fahren und unsere Gäste zufriedenzustellen. In dem ganzen Prozess gibt es super viele Leute, die sehr motiviert sind und auch Bock haben. Jetzt gerade nach der Pandemie ist es tatsächlich so geworden, dass häufig Leute absagen, weil man halt dann doch irgendwie 2-3-gleisig gefahren ist. Es gibt halt, weiß ich nicht, auch viele Möglichkeiten. Heutzutage geht es halt alles schneller. Ich meine, das ist ja in allen Jobs mehr oder weniger so. Und das trifft uns natürlich auch, weil wir da natürlich im ersten Moment auch noch eine gefühlt wahrscheinlich größere Unverbindlichkeit in dem Ganzen haben, als wenn man jetzt, keine Ahnung, eine Bäckerslehre anfängt oder bei einem anderen Unternehmen anheuert. Dadurch, dass bei uns auch mittlerweile das meiste im Vorbereitungsprozess online stattfindet und der Job eben in Frankreich ist, könnte ich mir erklären, dass es vielleicht auch daran liegt, dass da so ein bisschen Distanz am Anfang noch ist und dass dann natürlich leichter ist, irgendwie mal abzusagen. Aber generell fällt das, glaube ich, nicht ins Gewicht. Es ist halt nicht jedes Jahr gleich. Mal gibt es mehr Absagen, mal weniger. Mal hat man ein besseres Jahr mit Team, mal ein schlechteres. Aber insgesamt, glaube ich, können wir uns da nicht beschweren. Also die Leute sind, glaube ich, noch genauso motiviert wie früher. Und gerade diese Pandemiejahre, wo das mit dem Reisen und generell mit dem ganzen Beieinandersein so eingeschränkt war, hat, glaube ich, auch dafür gesorgt, dass viele Leute wieder mehr Bock darauf bekommen haben, einfach mit anderen Leuten zusammen zu sein, im Ausland zu sein und einfach eine coole Zeit zu haben. Also das hat man in den Jahren, wo Pandemie war, wir hatten ja die Camps trotzdem am Laufen, zwar nicht die ganze Saison, aber teilweise, auf jeden Fall gemerkt schon, auch bei unseren Ausbildungsseminaren am Anfang, da war einfach so ein extremer Vibe da. Die Leute waren total gestoked, dass man wieder mit so vielen zusammen sein konnte und in so einer Community sich austauschen konnte. Und das hat dadurch, glaube ich, dann eher noch zugenommen.
Ja, ist ja auch wunderschön, wenn man wieder mit Menschen zusammen sein kann und diese Unsicherheit, bringen wir uns hier jetzt alle gegenseitig um oder was passiert irgendwie, dass das etwas wieder sich, sagen wir mal, nicht aufgelöst hat, aber dass man jetzt eine klarere Definition dieser dämlichen Krankheit hat und halt weiß, wie man sich verhalten muss etc. pp. Sag mal, jetzt am 20. Mai, hast du gesagt, fährst du nach Frankreich, um die neuen Surfassistenten auszubilden. Wie sieht das aus, so eine Ausbildung?
Genau, bei den Surfassistenten oder bei den Surfpraktikanten, die wir die Saison über einsetzen, vereinbaren wir halt immer eine Trainingswoche mit denen, damit man sich eben vor Ort am Atlantik mal trifft und da eben überprüfen kann, wie jeder so drauf ist. Also generell, obwohl der ganze Startprozess bei uns natürlich online stattfindet, auch Infoveranstaltungen und so, legen wir schon Wert drauf, ob das jetzt Surfteam, Campteam oder Küchenteam ist, dass man sich mindestens einmal live trifft, bevor die Saison losgeht, bevor wir die Leute dann eben anstellen. Im Surfteam ist es dann natürlich so, dass wir uns in Frankreich treffen, weil man hier in Deutschland das natürlich relativ schwer darstellen kann, was die Saison über im Surfkurs passiert oder im Surfcamp passiert, wenn man im Surfteam mitarbeitet. Und dementsprechend laden wir die Bewerberinnen und Bewerber runter ein, verbringen da eine Woche mit denen, bilden die quasi in Theorie und Praxis aus, wie bei uns die Surfkurse aussehen, worauf wir Wert legen, was generell im Camp zu erledigen ist während so einer Woche, was man, ja, wie man die Gästen gegenübertritt und halt also die ganzen Kniffe. Ich mache das mit dem René zusammen, der ist schon seit 15 Jahren Surflehrer, der hat einen immensen Erfahrungsschatz, der kann da zu jeder Kleinigkeit wirklich eine nette Anekdote erzählen und wir bereiten die dann halt zusammen möglichst gut auf die Saison vor, damit die dann halt auch gleich in der ersten Woche, wo sie bei uns sind im Surfkurs, ordentlich mitmachen können, dem Surflehrer assistieren können und ja, und den Gästen Feedback geben können und sich eben so verhalten, dass das ein Mehrwert für den Gast im Kurs ist und auch außerhalb des Kurses einfach. Und das ist genau, das ist so das Ziel. Und da gehen wir einfach so ein bisschen die Inhalte auch von der Surflehrerausbildung durch, gehen noch so ein paar Lifesaving-Skills durch, einfach, dass die eine gemeinsame Grundlage haben und so ein bisschen den Wave-Tours-Blick auf den Surfkurs bekommen, wie sich die Firma das vorstellt.
Ja, das ist natürlich sehr schön, das vor Ort zu machen. Wo in Frankreich macht er das?
Die letzten Jahre haben wir das immer in Saint-Girons gemacht. Dieses Jahr wird das in Biscarrosse stattfinden. Und da nutzen wir dann eben direkt auch unser Camp, wo die Leute untergebracht sind und unsere Surfkurse, damit das halt einfach so ein 1:1 Erlebnis dann gleich ist.
Ah, das heißt, da ist das Camp noch nicht offen quasi oder läuft das parallel und das ist schon offen und ihr packt die mit rein, dann ist das schon aufgebaut quasi.
Genau, das ist schon aufgebaut. Meistens findet das in einer Woche statt, wo es jetzt nicht knallvoll ist, aber natürlich schon Gäste da sind, damit man eben die ganzen Abläufe sieht, damit eben auch Surfkurs stattfindet, damit man sich das, was wir dann in der Theorie durchgehen, auch einfach mal live sieht, wie das ein Surflehrer von uns umsetzt und damit wir eben auch sehen, wie unsere Kandidaten dann einfach auch im Surfkurs sich verhalten und genau die ganzen Sachen, die man jetzt in der Bewerbung vielleicht liest oder die man in den Gesprächen gesagt bekommt, wie die umgesetzt werden, das ist natürlich auch immer noch mal was ganz anderes, was man quasi für Erfahrungen hat und wie man es dann live letztendlich auch umsetzt. Das ist aber eigentlich auch wirklich eine coole Sache, sowohl was das Inhaltliche angeht, als auch den ganzen Team-Spirit, den man damit erzeugt. Also die Wochen sind immer wirklich sehr schnell rum, weil es einfach mal Spaß macht, mit so einer Gang da eine Woche irgendwie Zeit zu verbringen, die alle letztendlich das gleiche Ziel haben, so den Sommer in Frankreich im Surfcamp zu verbringen, surfbegeistert sind und das eben auch an andere Leute weitergeben möchten. Und dementsprechend ist das, ja, das schweißt natürlich auch zusammen, ist schön für die Neuen, die dabei sind, weil sie halt schon ihre Kollegen kennenlernen und, sage ich mal, in so einem Trial-Modus einfach auch schon mal in das Camp kommen und die alteingesessenen Hasen da kennenlernen und wissen dann einfach, wie es abläuft, damit man dann, wenn man wirklich selber an der Front steht, Bescheid weiß und direkt mithelfen kann. Das ist, glaube ich, dann auch für jeden selber ein besseres Gefühl, wenn man die Kollegen ein bisschen besser kennt und das Gefühl hat, dass man eben sofort auch eingreifen kann.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, selbst wenn du dann nachher an einen anderen Standort kommst, ist ja das Setting von den Abläufen und der Art und Weise ja genau dasselbe, nur die Orte sind dann halt irgendwie anders. Das ist eine ganz gute Sache. Und die gehen dann alle wieder heim oder irgendwie nochmal eine Runde nach Galizien surfen und kommen dann wieder oder bleiben die direkt dort?
Das ist tatsächlich alles, was du gerade gesagt hast, ist da meistens mit dabei. Also es gibt natürlich Leute, die kommen nur für die Woche runter und fahren dann wieder nach Hause, weil sie dann erst später in der Saison Zeit haben. Dann gibt es Leute, die steigen direkt danach ein, weil die ja vielleicht gerade am Anfang der Saison Zeit haben oder die ganze Saison bleiben möchten. Manche machen auch noch irgendwo anders Urlaub. Also da ist wirklich alles, das, was du gerade aufgezählt hast, mit dabei. Ist natürlich auch so, das ist meistens eine Gruppe von 10, 15 Leuten. So viele Jobs haben wir direkt im Anschluss natürlich nicht auf einmal. Das heißt, es verteilt sich dann natürlich auch über die Saison. Und von der anderen Seite her ist es auch so, dass natürlich auch nicht jeder direkt vor Ort bleiben kann, weil es da eben dann auch noch andere Sachen zu erledigen gibt. Sei es jetzt eine Uni, die noch läuft, oder ich habe mal noch einen Job zu Hause oder sowas. Also wie gesagt, das ist alles dabei.
Das kann ich mir vorstellen. Ja, ich würde natürlich die Variante noch surfen gehen wählen. So, jetzt sag mal aber, jetzt mal ganz klar, ne? 10 Jahre Camp, also irgendwelche unfassbar lustigen Geschichten. Hau eine raus.
Unfassbar lustige Geschichte. Ja, keine Ahnung, also ich glaube, ich würde da gar nicht irgendwie... Eine Geschichte bringt es, glaube ich, gar nicht auf den Punkt. Also das ist natürlich, so eine Saison ist extrem lang. Die Charaktere, die da unten teilweise arbeiten, sind ja extrem außergewöhnlich, würde ich mal sagen. Und da gibt es, glaube ich, nicht eine Geschichte, die ich da jetzt auspicken würde. Also wir hatten da mit Sicherheit einige Geschichten, die mordslustig waren, weil es halt einfach auch... ja, über die Jahre so viele lustige Leute waren, die mit denen ich da gearbeitet habe und die halt auch einfach teilweise ganz andere Lebensmodelle haben oder Lebenseinstellungen haben. Gerade das Surfteam, das sammelt sich ja aus Leuten aus der ganzen Welt zusammen, und wenn die dann halt auf einem Haufen hängen, dann ist das einfach so schon extrem lustig. Ich meine, das ist aber auch, muss man, glaube ich, auch einfach mal selber erlebt haben. Nicht umsonst, glaube ich, kommen auch so viele Gäste ins Surfcamp, weil das einfach eine ganz besondere, sympathische Art einfach ist, die Leute da unten erzeugen. Also gerade beim Abbau war das früher halt oft so, wenn dann so dieses Team, das Kernteam, was die ganze Saison da war, noch geblieben ist, und da fielen natürlich auch oft die Surflehrer drunter, weil die dann eben nach der Saison wieder in ihre Heimatländer abgereist sind, da haben die das natürlich auch genutzt, irgendwie noch ein paar Wochen oder so in Frankreich zu bleiben. Und ich kann mich noch erinnern, das eine Jahr, als der René, Celso und Corey noch dabei waren beim Abbau, ne, das ist ein Österreicher, ein Australier und ein Brasilianer, und wenn du mit so einer Crew da irgendwie beim Abbau bist, das ist einfach sensationell, das macht schon Spaß. Und da gibt es mit Sicherheit jeden Tag die eine oder andere lustige Geschichte.
Ja, ich habe es versucht. Ich hatte mir schon so eine diplomatische Antwort vorgestellt, aber ich musste es natürlich versuchen, dir da eine zu entlocken. Aber genau das ist auch noch ein Themenbereich. Die Surflehrerinnen und Surflehrer, die kommen aus der ganzen Welt. Das sind ja schon weniger Leute, die du jetzt rekrutierst, weil die schon mehrheitlich dauerhafter da sind, oder sehe ich das falsch?
Ja, das ist, also natürlich gibt es auch in Frankreich unten einen Stamm an Surflehrern, der, sagen wir mal, die Camps wechselt oder der zur Verfügung steht, wo man schon weiß, okay, das sind Leute, die haben Ahnung, da brauchst du auch nicht mehr groß, ne, wenn die sich melden, dann bist du schon glücklich, weil du weißt, okay, die haben schon etliche Jahre auf dem Buckel, die wissen, wie der Hase läuft. Das läuft dann alles automatisch und ist cool, das sind halt Profis dann in dem Sinne, ne? Da brauche ich auch nicht mehr denen lange erklären, was Phase ist, die wissen es halt einfach. Generell ist es natürlich in Frankreich gar nicht so einfach, Surflehrer zu werden, also ist nicht mehr so, wie das früher mal war, dass man eine Woche Surflehrer-Ausbildung gemacht hat und sich dann an den Strand stellen konnte, sondern heutzutage ist es tatsächlich so, wenn man in Frankreich unterrichten will, muss man die Surflehrer-Ausbildung haben, man muss über 500 Stunden Arbeitserfahrung in Europa gesammelt haben und dann muss man sich eben bei den französischen Behörden mit etlichen Dokumenten anmelden und die ganzen Sachen nachweisen. Und in dem Prozess helfe ich natürlich schon auch vielen neuen Surflehrern, dann nach Frankreich zu kommen und da zu arbeiten, weil es halt eben auch, muss man halt sagen, irre kompliziert ist. Und da ist es, glaube ich, dann für die auch ganz gut, wenn da jemand dabei ist, der das schon häufiger gemacht hat, der ein Auge drauf hat, dass das dann alles klappt. Da muss man halt sagen, da erinnert Frankreich in dem Punkt tatsächlich auch an Deutschland. Also es ist viel Bürokratie, es ist recht kompliziert und strikt. Und also aus dem Aspekt, ja, rekrutieren wir dann doch schon viele Leute und versuchen, die dann irgendwie ranzuführen. Aber klar, die alten Hasen, von denen ich gerade gesprochen habe, da ist das natürlich dann nicht nötig. Die wissen, wie es läuft und wissen dann eben auch, wie der Kurs vor Ort läuft. Und die haben dann ja auch die Ausbildung und so schon hinter sich und die jahrelange Erfahrung. Dem muss man dann natürlich nicht mehr so viel an die Hand geben.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass das mit der Bürokratie in Frankreich natürlich womöglich auch damit zusammenhängt, dass Surfen so sich etabliert hat über die letzten Jahre und dass die natürlich auch viele Anfragen haben von Surfschulen, von aus dem eigenen Land, aus anderen Ländern. Ne, ist ja in Portugal und Spanien jetzt nicht groß anders. Auch verständlich, dass das früher irgendwie so war. Ja, natürlich unterrichtet hier jetzt mal von Sicherheitsaspekten abgesehen, die schon früher hätten besser sein sollen, wenn man Menschen mit unerfahrenen Menschen in den Atlantik wirft. Aber der Aspekt, der ist klar, dass der sich verbessert und da mehr Bürokratie auch gut ist, einfach zur Sicherheit für alle. Aber die allgemeine Komplexität, dort als Surflehrer arbeiten zu dürfen, ist sicher auch gewollt, ne? Ganz klar. Kann ich auch nachvollziehen. Also ich hatte da schon einige Gespräche auch in Portugal und da nimmt das ja auch so Züge an, weil es halt so viele Menschen sind, ne? Im Meer. Habt ihr denn zum Thema viele Menschen im Meer eher hauptsächlich Anfängerinnen und Anfänger oder auch Fortgeschrittene? Wie teilt sich das auf?
Naja, man muss schon sagen, dass der Hauptteil unserer Gäste Anfänger im weiteren Sinne sind, sprich das erste Mal surfen wollen oder eben schon mal vielleicht eine Woche irgendwo waren. Also jeder, der schon mal surfen war, weiß, das ist nicht wie manch anderer Sport. Also auch nach wochenlangem Surfen oder monatelang, manchmal jahrelang, kann man manche Leute halt auch immer noch als Anfänger bezeichnen, weil es halt einfach sehr komplex ist, weil man eben einfach mit der Natur arbeiten muss und nicht eine Welle wie die andere ist. Deswegen geht es auch beim Surfen eben nicht so wie beim Snowboarden vielleicht, wo ich eben aus meinen Fehlern lernen kann, die Piste gleich bleibt und ich das nächste Mal das besser machen kann. Man ist natürlich auch immer auf die Welle dann letztendlich angewiesen, die sich jedes Mal verändert. Aber Jetzt habe ich deine Frage vergessen. Jetzt bin ich zu sehr ins
Wellenlabern gekommen. Zu viel reden ist eigentlich mein Job und den Faden verlieren. Aber schön, wenn es auch mal jemand anders macht. Nein, die Frage hast du aber eigentlich auch schon beantwortet. Also mir ging es hauptsächlich darum, zu wissen, sind es meistens Anfänger oder nicht? Und die Frage war eigentlich auch schon klar, mehr oder minder, nur dachte ich vielleicht, dass sich das auch ein bisschen ändert über die Zeit, weil ich mich immer frage, wo die ganzen Leute herkommen, die das jedes Jahr machen, weil das sind ja so viele, ne? Und es gibt ja auch noch andere Surfcamps in allen Ländern. Das heißt, das sind so viele Menschen und ich denke mir immer, irgendwann muss doch jeder mal zwischen 18 und 25 surfen gewesen sein. Aber ich meine, klar, die Rechnung ist natürlich relativ dämlich, die ich jetzt aufmache. Aber du hast das insofern ja schon
klar. Ja. Das stimmt schon, genau wie du sagst. Und deswegen meine ich ja auch Anfänger im weitesten Sinn. Also es sind ja alles keine blutigen Anfänger oder es sind nicht alles blutige Anfänger. Klar haben wir auch, ich weiß gar nicht, die Prozentsatz. Natürlich sind jedes Jahr auch eine Menge dabei, die das erste Mal surfen waren, aber es sind eben auch viele Leute dabei, die schon mal einen Kurs bei uns in Spanien, in Portugal oder sonst wo auf der Welt gemacht haben, die aber trotzdem sagen, okay, ich fühle mich jetzt hier nicht sicher, ich kann das Meer nicht lesen und deswegen gehe ich lieber in ein Camp und lass es mir nochmal von einem Profi erklären, wie es halt geht. Wir haben auch die Kurse in den letzten Jahren noch viel, viel mehr unterteilt, also früher gab es schon immer eigentlich Beginner, Intermediate und Fortgeschrittene, aber jetzt gibt es teilweise noch Basics und noch eine andere, also wir haben quasi 5 Kategorien quasi, wo Leute dann halt sind, die wirklich anfangen, denen man alles nochmal von vorne erzählen muss oder mit den absoluten Grundlagen startet. Und dann Leute, die schon mal einen Anfängerkurs gemacht haben, die Basics schon können und mit denen man halt schon vielleicht in der ersten Session nochmal alles rekapituliert und dann schon ein bisschen weitergeht, die aber auch noch nicht sicher genug sind, um raus in die grünen Wellen zu paddeln. Also da muss man natürlich ja gerade in Frankreich auch sagen, das ist ja auch immer so eine Sache, wie ich gerade schon gesagt habe, die Wellen sind nicht jeden Tag gleich, die Bedingungen sind manchmal so, an dem einen Tag ist natürlich jeder in der Lage rauszupaddeln ins Line-Up, es gibt aber auch Tage, wo selbst Leute, die schon ordentlich Erfahrung haben, Schwierigkeiten bekommen und dementsprechend ist das natürlich so eine Sache, wo viele zum Glück eben auch Respekt vorhaben und sagen, okay, ich weiß so ein bisschen, wie es läuft, aber ich gehe lieber nochmal mit jemandem ins Wasser, der eben Ahnung hat und einfach auch den Atlantik einschätzen kann, was ja auch letztendlich eine gute Sache ist. Ich meine, abgesehen von dem Gemeinschaftsaspekt, den man im Camp oder in dem Kurs hat, ist es nicht verkehrt, irgendwie sich da nochmal jemanden zu holen, der das halt als Beruf hat und da eben auch Erfahrung hat. Also das ist schon eine gefährliche Sache, hast du ja gerade auch gesagt, der Atlantik ist halt nicht zu unterschätzen und dementsprechend gibt es da auch für Leute, die schon ein bisschen Erfahrung haben, durchaus einen Grund, ins Surfcamp zu gehen und da nochmal die Sachen, die man schon kann, zu verbessern. Wir haben eben auch Intermediate- oder fortgeschrittenen Kurse. Das ist natürlich für uns Surflehrer da auch immer ganz cool, wenn die mit den Teilnehmern dann da auch einfach mal rauspaddeln und schon wirklich ein bisschen fortgeschrittenere Dinge üben können und einfach über diesen ersten Aspekt hinaus wirklich das richtige Surfen dann schon trainieren können. Die Anfänger bleiben ja meist vor einem Weißwasser erstmal, um ein Gefühl fürs Board und so zu bekommen. Macht auch alles voll Sinn. Also ich habe damals, abgesehen von dieser einen Session, die wir damals in Spanien hatten, von einem Kommilitonen, mir Surfen mehr oder weniger selbst beigebracht. Und als ich im Surfcamp war, ja klar, da sieht man einfach, was man über Jahre durch Trial and Error irgendwie erfährt, kriegt man da innerhalb von einer Woche gesagt, wie es besser geht. Und da spart man sich natürlich auch jede Menge Zeit. Wenn ich mir überlege, diese ganzen Sachen, die man selbst halt falsch macht und wie lange es dauert, rauszufinden, was man besser machen könnte, da ist es natürlich gar nicht so dumm, sich die Ratschläge von den Surflehrern anzuhören. Da kommt man natürlich deutlich schneller vorwärts letztendlich. Ja,
auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn man dann halt auch nicht so blöd ist wie ich und sich irgendwie ein viel zu kleines Brett holt, weil das natürlich ultra cool ist, aber man natürlich auch überhaupt nichts damit reißen kann im Meer. Ne, aber diese Einteilung in 5 statt quasi 3 Kursen finde ich auch super gut, weil das ist natürlich für alle möglichen Surferinnen und Surfer, die sagen, jo, ich war schon mal im Wasser, ich brauche jetzt nicht nochmal erklärt kriegen, wie viel Abstand ich halten muss zu den anderen und warum Leash und nicht Brett zwischen mich und die Welle etc. pp. Das weiß ich alles. Ich brauche aber trotzdem nochmal ein gesichertes Setting, wo jemand auf mich aufpasst, wenn ich im Wasser bin. Und das ist natürlich toll, wenn ich dann nicht entweder zu den Newbies fliege oder zu den Fortgeschrittenen, die dann womöglich noch direkt draußen sind und ich aber noch nicht rauskomme, sondern wenn es da so Zwischenschritte gibt. Halte ich für eine gute Sache. Wie kriegt ihr es hin, dass eure Kunden da richtig eingeschätzt werden, oder macht ihr das vor Ort und grob bei der Anmeldung? Also, dass ich bei der Anmeldung sage, ich bin noch nie da gewesen, bin schon mal da gewesen und ich stehe schon den 360 und dann, also jetzt mal so ein bisschen übertrieben, leicht, und dann vor Ort sagt ihr, okay, wir haben am zweiten Tag festgestellt, der meint mit 360, er kann sich im Kreis drehen, am Strand, aber nicht auf dem Wasser, und ihr steckt den nochmal in einen anderen Kurs. Also passiert sowas, oder wie ist diese Einteilung? Wie macht ihr das?
Also generell teilen die Gäste sich im Vorfeld selbst ein. Das kann man auswählen bei der Buchung. Und dann ist es auch tatsächlich vor dem Kurs dann so, wenn wir die Surf-Intro machen, dass der Surflehrer dann natürlich auch noch mal ein paar Takte da verliert und die Leute dann auch eben ein bisschen quasi ja animiert, sich da nochmal selbst einzuschätzen. Also man wird ja jetzt nicht irgendwie, es gibt ja keinen exakten Parameter, um zu sagen, ich bin jetzt Beginner, ich bin Basic, aber da wird halt ein bisschen was erklärt, und dann muss man auch ehrlich sagen, sind die Leute auch gar nicht so schlecht da drin, sich selbst einzuschätzen. Also die meisten, oder ja, würde ich schon sagen, schätzen sich lieber eher ein bisschen schlechter ein, weil sie halt doch den nötigen Respekt mitbringen. Das muss man auch sagen, was du gerade gesagt hast mit dem zu kleinen Brett. Das war tatsächlich mal eine Zeit lang sehr stark verbreitet, aber mittlerweile muss ich sagen, auch gerade wenn wir jetzt Equipment verleihen oder so, Leute fragen schon auch nach großen Brettern, weil sie halt wissen, dass mit kleinen Brettern nicht viel zu holen ist. Und diese Zeit, wo man zu cool dafür war, mit einem großen Brett an den Strand zu gehen, die ist gefühlt so ein bisschen vorbei. Ich meine, das gibt es natürlich immer noch, aber ich weiß nicht, ob das jetzt unsere Gäste mehr machen als Leute, die privat vielleicht in den Urlaub gehen, oder ob das generell ein Umdenken ist. Aber die Leute schätzen sich, glaube ich, schon eher ganz gut ein und haben auch eingesehen, dass man das Brett seinem Könnenstatus anpassen muss und dass man dann unterm Strich einfach mehr Spaß hat. Also klar, wenn ich gut aussehen will auf dem Weg ins Wasser, dann kann ich mir ein feines kleines Brett aussuchen. Wenn ich ein bisschen surfen will und wenn ich Spaß haben will, dann muss ich halt ein Brett nehmen, was meinem Fitnesslevel, meinem Könnenstand entspricht, damit ich dann halt ja auch einfach Wellen bekomme. Sonst ist dann halt schnell vorbei mit dem cool Aussehen, wenn ich dann auf meinem kleinen Stick da im Wasser sitze und nicht eine Welle angepaddelt bekomme, weil es einfach, ja, weil ich nicht Power habe, nicht die Erfahrung, nicht weiß, wo ich sitzen muss. Also klar, das gibt es natürlich auch immer, aber da sind die Leute schon echt ganz gut, und auch was die Kurse angeht, klappt das, glaube ich, schon oft, dass das einfach von vornherein die richtige Wahl ist. Klar gibt es dann auch die Möglichkeit, wenn das überhaupt nicht passt, dass man den Kurs dann nochmal wechselt. Also wir haben zwar eine Maximalzahl von 8 Gästen, die in einem Kurs sein dürfen, und wenn jetzt alle Kurse boomvoll sind, dann gibt es die Möglichkeit nicht mehr, aber oft ist das halt nicht der Fall, und dann kann man natürlich auch nochmal in den Kurs, wo nur 7 Leute sind, rüberwechseln und dann eben ein Level höher oder drunter probieren, wenn man sich da irgendwie komplett falsch eingeschätzt hat. Wenn man vielleicht auch pessimistisch mit seinem eigenen Könnenstand war und sagt, okay, ist vielleicht doch ein bisschen langweilig, ich traue mir mehr zu, dass man dann einfach mal bei den Intermediates oder den Fortgeschrittenen mitgeht. Das geht auf jeden Fall auch. Wenn Platz ist, machen wir das natürlich gerne, weil wir wollen natürlich, dass die Leute Spaß haben im Surfkurs.
Das ist das Stichwort für meine letzte Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, und zwar Thema Spaß. Wir reden hier von einer Sportart, die man mit der Natur ausübt. Was macht ihr, wenn es eine Woche regnet und keine Wellen hat?
Das gab es, glaube ich, noch nie. Das Ding ist am Atlantik ja meistens, wenn es regnet, hat es meistens zu viele Wellen. Aber es gibt natürlich immer Alternativprogramme. Ich weiß, was du meinst. Also wenn man den Kurs nicht vernünftig geben kann. Also ich glaube, mich nicht an eine Woche erinnern zu können, wo wir wirklich gar keine Wellen hatten oder nur rote Flagge. Sowas gibt's eigentlich nicht. Klar gibt es im Sommer mal eine Woche, wo es einfach relativ flat ist, wo man eben nicht viele Wellen kriegt. Aber das Gute ist, wir haben in den Kursen meistens Softboards, die unendlich viel Volumen haben. Da reicht es auch schon, ganz kleine Wellen zu haben. Und gerade wenn man Anfänger ist, ist das manchmal sogar eine coole Woche, weil man dann eben schon grüne Wellen surfen kann, die absolut nicht gefährlich sind, nicht schwierig sind, und man da schon ein bisschen mehr Gefühl für eine richtige Welle dann bekommt. Oder man kann auch eine Menge Bordtechniken so lernen. Also wenn wir mal einen rote Flagge-Tag haben, sind wir mit den Gästen auch schon mal an den See gefahren und haben da im See eben einfach Bordtechniken geübt, ne, ein bisschen, um das Gefühl fürs Brett zu kriegen und ein paar Sicherheitsaspekte zu trainieren und so. Man kann auch viel am Strand noch machen, ein bisschen mehr Theorie einfach einstreuen. Das ist halt auch wichtig. Es geht nicht immer gleich nur im Wasser rund. Wenn man ein bisschen mehr Welle versteht, Surfen versteht, hilft einem das dann auch schon weiter. Oder mittlerweile auch mit den Surfskates ist auch eine gute Alternative, um ein bisschen Gefühl fürs Board zu kriegen, die Bewegungsabläufe schon ein bisschen kennenzulernen. Und sowas sind halt alles gute Möglichkeiten, um ein Alternativprogramm zu schaffen, wenn es wirklich mal gar nicht geht. Und wenn das alles ausgelutscht ist und gar nichts mehr hilft, dann machen wir halt irgendwelche anderen lustigen Sachen im Camp, die wir sowieso immer als Rahmenprogramm zur Verfügung stellen, weil die Leute ja auch abseits des Surfkurses irgendwie sich ein bisschen sportlich betätigen wollen, Spiele spielen wollen oder je nachdem, was halt gerade für Gäste da sind, da haben wir sowieso Rahmenprogramm und wenn der Surfkurs mal einen Tag nicht stattfindet, dann gibt es auf jeden Fall immer was zu tun. Generell ist es auch so, dass wir immer einen surffreien Tag während der Woche haben, wo wir dann Ausflüge machen oder Alternativprogramm. Und die Headcoaches schauen schon auch immer auf den Forecast, um diesen freien Tag so zu legen, dass der, wenn es mal einen Tag gibt, wo man nicht gut surfen kann, an dem Tag halt ist. Dass man nicht irgendwie jetzt einen guten Surf verschwendet oder verpasst, weil man irgendwie was anderes zu tun hat, sondern dass man halt die guten Tage wirklich nutzt und diesen freien Tag einfach dahin legt, wo die Wellen tendenziell am schlechtesten sind oder wo das Meer nicht einladend ist.
Das klingt absolut vernünftig. Michael, vielen, vielen lieben Dank, dass du zur Verfügung stehst. Gibt es noch irgendwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern zum Thema Surfen mit auf den Weg geben willst?
Auf jeden Fall. Wer es noch nicht ausprobiert hat, sollte sich mal in die Wellen stürzen. Das ist absolut lebensverändernde Erfahrung. Ein supergeiler Sport. Und ja, nicht umsonst hast du gesagt, gibt es halt in jedem Land unzählige Surfcamps und unzählige Surfcamp-Besucher, weil es einfach super viel Spaß macht. Das Ganze drumherum ist ja eine coole Erfahrung und Surfen als Sport kann man ja auch, wie man an uns sieht, bis ins hohe Alter weiterführen. Ist auf jeden Fall eine feine Sache, nicht nur am Strand zu liegen, sondern da auch noch was zu tun zu haben. Und ja, im besten Fall kommt ihr bei uns im Surfcamp vorbei und lasst es euch von echten Profis zeigen.
So sollten es alle machen, nicht so dumm sein wie die zwei, die hier namensvettermäßig den Podcast begleiten und denken, sie könnten sich selber beibringen, das wäre eine schlaue Idee. Wir haben dann später auch gemerkt, war es nicht. Genau. Ganz genau. Vielen lieben Dank dir.
Ja, gerne, hat Spaß gemacht.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns gerne eine 7-Sterne-Bewertung. Alle Infos und Links zu dieser Episode findest du in den Shownotes auf unserer Webseite. Übrigens, wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wir freuen uns auf dein Feedback.